Die heutige Lesung findet ihr im ersten Buch des Samuel, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Das Wort Samuels erging an ganz Israel. Israel aber zog aus, den Philistern entgegen, in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich bei Aphek gelagert. Und die Philister stellten sich gegen Israel auf. Und der Kampf breitete sich aus, und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Schlacht auf dem Feld etwa 4000 Mann. Als das Volk ins Lager kam, sagten die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn von Silo zu uns holen und lasst sie in unsere Mitte kommen, damit sie uns aus der Hand unserer Feinde helfe. Und das Volk sandte nach Silo und ließ von dort die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth holen, der über den Cherubim thronte. Und es waren dort bei der Lade des Bundes Gottes die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas. Als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sagten sie: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sagten: Gott ist ins Lager gekommen. Und sie sagten weiter: Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns aus der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, die Ägypten in der Wüste mit allerlei Plage schlugen. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, dass ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt. Die Niederlage war sehr groß, sodass aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde genommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, starben. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass deine Stimme nicht nur über den Wassern zu hören ist, sondern auch hier und jetzt in der Predigt, in deinem Wort. Und so bitten wir dich, dass deine Stimme nun ihre Kraft entfaltet in unserem Leben, Herr Jesus, dir zur Ehre. Amen. Ja, wenn es euch ging wie mir, dann hat sich auch euer Blick in den letzten Tagen wie gebannt auf die dramatische Entwicklung in der Ukraine gerichtet. Immer wieder verfolge ich im Live-Ticker die Tragödie, die sich dort quasi vor unserer Haustür abspielt, bald schon viel näher, wenn die Flüchtlinge in so großer Zahl auch bei uns ankommen werden. So schnell können sich vermeintliche Gewissheiten in Luft auflösen. Alex hat es vorhin schon erwähnt, das konfrontiert auch uns mit der Zerbrechlichkeit, nicht nur vom Frieden zwischen Nationen, sondern diesen Frieden haben wir lange als selbstverständlich angenommen. Aber wenn solche Gewissheiten verloren gehen, dann konfrontiert uns das auch mit der Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Lebens. Es spielt sich in vergleichsweise kleinen Dingen ab. Einen Augenblick spielt man Fußball, kurz darauf sitzt man in der Notaufnahme, samstags Sport im Park, mittwochs OP in der Uniklinik, gefolgt von Monaten an Genesung. Aber wir wissen natürlich auch, manche Diagnose, mancher Einschnitt im Leben ist ungleich schwerwiegender. Menschliches Leben ist unfassbar zerbrechlich. Wir sind immer nur ein Spalt breit entfernt von der Katastrophe. Und es ist deshalb nicht überraschend, dass Menschen seit Jahrtausenden auf unzählige Weise versuchen, die Macht eines höheren Wesens für sich zu nutzen. Eigene Schwäche mit göttlicher Stärke kompensieren, so lautet die große Hoffnung, die sich damit verbindet. Diese Hoffnung ist vermutlich ein Hauptgrund, warum Religion überall auf der Welt verbreitet ist. Religion kann man auch als den Versuch sehen, sich göttliche Macht für sich zu sichern. Und das macht Religion sehr attraktiv. Wenn ein Geschäftsmann sich Gottes Hilfe sichern kann für den nächsten Deal, wenn eine kranke Person oder ein Mensch in Not Gottes Macht für sich einsetzen kann, wenn ein Student sich Gottes Eingreifen im Examen sichern kann, damit die Fragen einfach sind und die Antworten gut und die Korrigierenden wohlwollend, dann ist es ein sehr attraktiver Gedanke. Und natürlich gibt es noch viele weitere, vielleicht auch subtilere Varianten, wie wir hoffen, Gottes Macht für uns zu sichern. Aber es bringt uns auch zum Problem mit Gottes Macht. Wie sichert man sich diese Macht denn? Die Antworten darauf unterscheiden sich je nach Religion. Gehorsam gegenüber der Gottheit, gute Werke, Opferdienst, Gottesdienstbesuch, Meditation, ein Sakrament, vielleicht sogar eine Pilgerfahrt. Mit all diesen unterschiedlichen Formen versprechen Religionen, dass man sich Gottes Macht sichern kann. Gottes Wohlwollen und Gottes Macht. Natürlich ergeben sich bei dieser enormen religiösen Vielfalt auch unweigerlich Widersprüche darüber, unter welchen Bedingungen man sich Gottes Macht denn sichern kann. Und darum dreht sich auch der heutige Abschnitt aus 1. Samuel. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Im letzten Abschnitt hatte Gott den jungen Mann Samuel zum Propheten berufen. Gott hat ihm auf persönliche Weise sein Wort mitgeteilt. Es wurde allerdings auch unmittelbar deutlich, dass dieses Wort ein Urteilsspruch war über die korrupte Priesterschaft in Israel. Für Samuel, hatten wir letzte Woche gesehen, war es ein Wort zum Fürchten. Auch wenn es ihn nicht direkt betraf, dann ist die Ankündigung, dass Gott seine Macht gegen Menschen einsetzen könnte, eine furchtbare Vorstellung. Denn wer könnte ihr widerstehen? Direkt betroffen waren der Priester Eli und seine korrupten Söhne Hophni und Pinhas. Sie hatten ihren Dienst im Heiligtum für eigene Zwecke missbraucht, hatten sich am Opfer für den Herrn weit über das hinaus, was ihnen tatsächlich zustand, selbst bedient. Und das hatte Konsequenzen nicht nur für sie, sondern für ganz Israel. Wenn geistliche Leiter Gott nicht mehr ernst nehmen, warum sollte es das Volk tun? Auch Israels Beziehung zu Gott war schwer geschädigt, das sahen wir in den vorigen Kapiteln, nicht nur die der Priester. Und in Vers 1 lesen wir, dass ganz Israel von diesem Gerichtsurteil Gottes wusste. Dort heißt es, das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und eines Tages war es soweit, dass Gott in seiner Macht diese Weissagung erfüllte. Und alles beginnt mit einer für Israel unerwarteten Niederlage, eine unerwartete Niederlage. Israel war ausgezogen, den Philistern entgegen, lesen wir hier. Nun stehen sie sich nur wenige Kilometer voneinander entfernt gegenüber, die Israeliten bei Emeser und die Philister bei Afek. Eigentlich dürften die Israeliten von einem Sieg ausgehen, denn immerhin hatte Gott ihnen ja das Land verheißen. Er hatte ihnen nicht nur aufgetragen, die fremden Völker mit ihren abscheulichen Götzen aus dem Land zu vertreiben, er hatte ihnen auch versprochen, dass letztlich er selbst in seiner Macht diese Völker vertreiben würde. Und so wägen sich die Israeliten in der Sicherheit, dass Gottes Macht mit ihnen ist. Wie wir allerdings sehen, kommt es völlig anders als erwartet. Die Philister, lesen wir am Ende von Vers 2, sie erschlugen in der Schlacht auf dem Feld etwa 4000 Mann von Israel. Es ist eine Katastrophe für Israel. Auch wenn das Wort für 1000 vielleicht auch für kleinere Truppeneinheiten verwendet werden kann, das nur am Rande, dann ist es eine empfindliche Niederlage. Und vor allem ist es eine unerwartete Niederlage. widersprach sie nicht Gottes Verheißung. Und so rätseln die Ältesten Israel in Vers 3 darüber, warum? Was könnte der Grund dafür sein? Und die Art, wie sie ihre Frage stellen, ist völlig bemerkenswert. Also sie wissen instinktiv, dass sie keine bessere Ausrüstung brauchen, auch keine bessere Ausbildung. Was sie brauchen, ist Gottes Macht auf ihrer Seite. Uns fällt oft das Bewusstsein für den geistlichen Aspekt solcher Ereignisse nicht immer offenbart Gott den Grund, warum Dinge, solche Niederlagen geschehen. Aber den Israeliten damals ist die geistliche Komponente völlig klar. Sie fragen, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Sie erkennen völlig richtig, dass Gott in seiner Macht über Sieg und Niederlage entscheidet. Und die Frage ist, wie können sie sich Gottes Macht sichern? Das ist unser nächster Punkt, wie man sich Gottes Macht sichern kann oder eben nicht. Mit ihrem Bewusstsein für die geistliche Komponente wählen sie die religiöse Option. Und der Lösungsansatz ist nicht die Suche nach militärischer Hardware, sondern nach religiöser. Vers 3, lasst uns die Lade des Bundes des Herrn von Silo zu uns holen und lasst sie in unsere Mitte kommen, damit sie uns aus der Hand unserer Feinde helfen. Im Alten Testament hat die Frage, warum der Herr das Volk Israel schlägt, eine sehr einfache Antwort. Und zu der kommen wir später noch, weil sie auch für uns von Bedeutung ist. Israel meint jedenfalls, dass die Bundeslade physisch in ihrer Nähe sein muss. Dann wird Gott ihnen helfen. Hintergrund ist der, dass die Bundeslade die Gegenwart Gottes vermittelt. Auf ihr symbolisiert ein goldener Thron mit mächtigen Engeln, Cherubim, auf beiden Seiten die Macht und Herrschaft Gottes. In ihr befinden sich die 10 Gebote als Bundesdokument zwischen Gott und Israel. Der Lade verbinden die Israeliten also Gottes Macht und Gottes Bund mit ihnen. Die Logik der Israeliten, warum sie die Lade holen wollen, könnte also auf zweierlei hinauslaufen. Erstens, wenn sie die Lade primär mit der Macht Gottes verbinden, dann hätte die Lade in ihrem Denken dieselbe Wirkung wie ein Talisman, den man mit sich trägt. Vielleicht seht ihr das manchmal, jemand hat etwas um seinen Hals. Er hatte einen Talisman in seiner Tasche. Vielleicht war die Lade einfach zu weit weg, um ihre Macht zu entfalten. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass es primär darum geht, den Herrn an den Bund zu erinnern, den er mit ihnen schließlich eingegangen ist. Vielleicht muss Gott einfach näher sein, damit er sieht, was los ist, damit er sich an seine Bundesverpflichtung erinnert. Gott braucht einen kleinen Schubser, einen Anstoß mit dem Ellbogen. Wenn er erstmal in unserer Mitte ist und sieht, dass wir Hilfe brauchen, dann wird er uns stärken. Und es ist nicht ganz klar, welche dieser beiden Möglichkeiten für die Israeliten Vorrang hat. Auf die eine oder andere Weise gehen aber beide davon aus, dass Gott nah sein muss, damit sich seine Macht entfalten kann. Und so meinen sie zu wissen, wie sie Gottes Macht für sich zum Einsatz bringen können. Vers 4, das Volk sandte nach Silo und ließ von dort die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth holen, der über den Cherubim thront. Und die Sprache in Vers 4 scheint ihnen auch zunächst recht zu geben. Die Bundeslade wird hier ausschweifend beschrieben. Es ist nicht nur die Lade Gottes, wie sie am Ende des Abschnitts genannt wird, sondern die Lade des Bundes, des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Herr Zebaoth bedeutet wörtlich Herr der Heerscharen. Das erinnert an die große Macht ihres Gottes. Er ist der Herr himmlischer Heerscharen. Er befehligt eine unsichtbare, unbesiegbare Armee von Engeln. Und die will man natürlich für sich hier haben, als Hilfe. Dieser Gott thront über den Cherubim. die nur darauf warten, die Befehle des Herrn entgegenzunehmen und auszuführen. Alles an dieser Lade spricht also die unverwechselbare Sprache von Gottes uneingeschränkter Allmacht. Er ist der Schöpfer dieser Erde. Nichts in ihr entzieht sich seiner Macht. Kein Wunder, dass ganz Israel jauchzt, mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte, heißt es hier, Gottes geballte Macht auf ihrer Seite. Wer wünscht sich das nicht? Bei genauerem Hinsehen sollte bei uns im Hinterkopf allerdings auch eine Alarmglocke klingeln. Eine unausgesprochene Warnung verbindet sich ja mit diesem Bild von Gottes ungezähmter Macht. Achtung, Leute, dieser Gott lässt sich nicht vereinnahmen. Seine Macht lässt sich nicht für menschliche Ziele einspannen. Diese Macht macht, was Gott will, nicht was Menschen wollen. Und diese leise Alarmglocke schwillt zu einem Schrillen an, als wir im nächsten Satz lesen, und es waren dort bei der Lade des Bundes Gottes die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas. Die beiden Priester also, die gegen die Gott zweimal zuvor Krieg erklärt hatte. Ruchlose, korrupte Menschen, die sich keinen Strich um Gottes Gebote kümmern und durch ihren Gottesdienst Gottes ganzes Volk in die Ferne von ihm geführt hatten, in die Irre. Zweimal schon hatte Gott Gericht über das Haus Elis angekündigt. Das Zeichen würde sein, dass die beiden Söhne Elis an einem Tag sterben würden. Wenn man Gottes Feind ist, ist Gottes Nähe alles andere als sicher. Natürlich muss man fragen, sind es wirklich nur diese beide, für die diese größere Nähe, für die mehr von Gottes Macht in dieser Situation eine riskante Angelegenheit darstellt? Schließlich war Israel auch ohne ihre Gegenwart vorher schon geschlagen worden. Auch die Ältesten hatten völlig richtig erkannt, dass dies vom Herrn selbst ausgegangen war. Und Gott ist kein Willkürherrscher, der Leute einfach mal so schlägt. Der Herr ist ein gerechter Gott. Wenn er Israel schlägt, müsste das nicht zum Innehalten führen. Hatte sich dieses Muster nicht viele Jahrhunderte lang wiederholt, seit dem Auszug von Ägypten? Jedes Mal wird, wenn Israel Gott untreu wird, wird es geschlagen. Jedes Mal, wenn Israel umkehrt, erbarmt sich Gott neu über sein Volk und schenkt ihm den Sieg. Im Buch Richter, dem Buch davor, kann man dieses Muster sehr gut nachverfolgen. Israel war offensichtlich blind geworden gegenüber der eigenen Schuld. Und so versprechen sie sich von Gottes Nähe Abhilfe. Der Gott, den sie ignoriert haben, der soll ihnen nun helfen. Und Vers 5, als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Normalerweise lässt Gott die Erde erbeben, nicht die Menschen. Wir ahnen also, dass die Ankunft der Lade des Bundes des Herrn Zebaot kein gutes Ende für Israel nehmen wird. Die Philister allerdings wissen nichts von Israels religiöser Innenpolitik. Auch sie haben ein zutiefst religiöses Verständnis dieser Situation, aber für sie stellt sich nicht die Frage, wie sie sich Gottes Macht sichern können. Ihr Problem mit Gottes Macht ist die Kehrseite von Israels Problem, nämlich was man Gottes Macht entgegensetzen kann, oder eben auch nicht. Die anfängliche Reaktion der Philister klingt vielversprechend. Nachdem sie den Grund für den überraschenden Jubel Israels herausfanden, normalerweise jubelt eine Armee nicht, nachdem gerade 4000 Mann erschlagen wurden. Nachdem sie es herausgefunden haben, da lesen wir die Reaktion der Philister ab Vers 6, zweite Hälfte. Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich. und sagten, Gott ist ins Lager gekommen? Und sie sagten weiter, wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns, wer will uns aus der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, die Ägypten in der Wüste mit allerlei Plage schlugen. Es scheint, als sei es das erste Mal, dass die Philister der Bundeslade im Kampf gegenüberstehen. Solches ist noch nicht geschehen, sagen sie, aber sie wissen trotzdem, was ihnen droht. Denn die Philister wissen um Gottes Macht. Sie haben das Evangelium Israels gehört, den Auszug aus Ägypten. Dort rettete Gott das Volk Israel vor seinen Feinden, führte sie heraus zu ihm und gab ihnen ein neues Leben und eine neue Identität als sein Volk. Sie wussten vom Gott Israel, der die Supermacht Ägypten vernichtend geschlagen hatte, und die Philister fürchten sich vor diesem Gott. Das ist eine gute Einstellung, wenn man diesen Gott fürchtet, der so große Macht hat, vor allem, wenn man sich ihm entgegenstellt. Die Philister wissen, dass ihre Lage hoffnungslos ist. Wer will uns aus der Hand dieser mächtigen Götter oder dieses mächtigen Gottes erretten? Sie wissen schon, keiner ihrer eigenen Götter kann es mit dem Gott Israels aufnehmen. Das sehen wir in zwei Wochen. Die Einschätzung der Philister von der Macht des Gottes ist also durch und durch realistisch. Und so geht es auch heute vielen Menschen. Man weiß instinktiv, dass es dort draußen eine unsichtbare Macht geben muss, die das Universum zusammenhält. Von nichts kommt nichts. Mit Evolution allein kann man diese Schöpfung jedenfalls nicht erklären. Wer könnte es dann mit dieser Macht aufnehmen? Es wäre aussichtslos. Aber tragischerweise entscheiden sich trotzdem viele Menschen für diesen Weg. Und so auch die Philister. Schaut euch ihre Lösung an in Vers 9. So seid nun stark, seid Männer, ihr Philister, dass ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Auf den ersten Blick erscheint das vielleicht mutig. Auf den zweiten töricht. Wie kann die Stärke von Menschen ausreichen, um sich dem Schöpfergott entgegenzustellen? Zwischen Todesmut und Torheit passt manchmal kein Blatt Papier. Letztlich ist die Furcht davor, einem anderen dienen zu müssen, die eigene Autonomie aufgeben zu müssen, größer als die Furcht vor Gott. Wie wahre Männer sind sie stark und kämpfen. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist ein unerwarteter Sieg. Vers 10, da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt. Die Niederlage war sehr groß, sodass aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Israels Niederlage am Ende ist größer als die am Anfang. Für die Philister muss dieser Sieg völlig unerwartet kommen. Und tragischerweise muss sie dieser Sieg natürlich noch darin bestätigt haben, in der Überzeugung, dass man Gottes Macht widerstehen kann. Aber nicht für lange, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden. Was den Philistern verborgen bleibt, ist der wahre Grund für ihren Sieg. Und den finden wir in Vers 11. Und die Lade Gottes wurde genommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, starben. Der wahre Grund für ihren Sieg ist Gottes Verlässlichkeit. Er hatte den Tod von Hophni und Pinhas angekündigt. Dieses Wort war in ganz Israel ergangen. Es war ein Wort zum Fürchten, ein Wort, das jedem, der es hören wird, die Ohren gellen lassen wird, hieß es letzte Woche. Israel musste darin seinen Gott als einen Gott erkennen, der sein Wort hält. Er hat es nicht nur ausgeführt, Er hat es nicht nur angekündigt, sondern auch ausgeführt. Und daran sehen wir etwas Wichtiges darüber, wie Gottes Macht wirkt. Gottes Macht wirkt darauf zu, dass sein Wort in Erfüllung geht. Und genauso wenig wie Israel Gottes Macht für sich sichern konnte, indem es die Lade zu sich bringt, mit sich führt, kann man sich diese Macht durch irgendeinen anderen Talisman, durch irgendeine andere religiöse Praxis sichern. Man kann sich Gottes Macht nicht sichern. Und das Volk Israel hat gar nicht so Unrecht, wenn es Gottes Macht mit Gottes Nähe in Verbindung bringt. Was sie allerdings für sich feststellen müssen, ist Folgendes: Gottes Nähe ist nur dann sicher, wenn meine Beziehung zu Gott stimmt. Gottes Nähe ist nur dann sicher, wenn meine Beziehung zu Gott stimmt. Oder anders ausgedrückt, worauf es ankommt, ist nicht die äußere Nähe zu Gott, zum Beispiel durch eine Lade oder was auch immer, sondern die innere. Unter dem korrupten Dienst von Hophni und Pinhas hatte sich auch das Volk weit von Gott entfernt. Israel musste innerlich zu Gott umkehren, indem es von neuem Vergebung und Versöhnung suchte für all die Schuld, die sie in der Gottesferne auf sich geladen hatten. Und Gott ist ja ein gütiger Gott, der allen gerne vergibt, die zu ihm umkehren. Aber solange diese innere Beziehung zu Gott nicht stimmt, ist Gottes Macht gegen uns, nicht für uns. Wie also sichert man sich Gottes Macht? Nun, die unmittelbare Antwort lautet: Man kann sie sich nicht sichern. Gott ist kein Gott, der durch Religion zu einem bestimmten Handeln manipuliert werden kann. Gottes Macht lässt sich nicht für eigene Zwecke einspannen. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist Folgendes: Gottes Macht wirkt, damit sein Wort in Erfüllung geht. Gott erfüllt, was er verheißen hat. Und in den vorherigen Kapiteln hat er verheißen, dass dies zum Guten wird für Israel. Und das heißt, man kann Gewissheit gewinnen, dass Gottes Macht für uns ist. Gott ist für uns, wenn wir im Einklang mit seinem Wort leben. Gott ist für uns, wenn wir Gott nicht widerstehen wie die Philister und nicht versuchen, Gottes Macht für uns einzuspannen wie die Israeliten, sondern wenn man sich stattdessen Gott unterstellt. Dann gilt einem die Verheißung, dass Gott für uns ist. Nicht Gott muss für uns sein, sondern wir müssen uns unter Gott stellen. Und das bedeutet dann zwar nicht, dass im Lauf des Lebens immer alles so geschieht, wie man sich es vielleicht wünscht. Es bedeutet auch nicht, dass Kriege aufhören. Trotzdem verheißt uns Gott, dass er in allen Dingen seine Macht zum Guten wirken lässt für die, die ihn lieben. Im Neuen Testament wird deutlich, wie Gottes Macht untrennbar mit der Person von Jesus Christus verbunden wird. Er ist derjenige, der sich ganz und gar Gottes Willen untergeordnet hat. Und nach seinem Tod und seiner Auferstehung sichert Jesus seinen Jüngern zu: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. An Jesus erkennen wir, dass Gott niemand ist, der seine Macht für sich behalten will oder der sie willkürlich gegen andere einsetzt. An Jesus erkennen wir auch, dass Gott für uns ist. Jesus hat nicht nur alle Macht, sondern er setzt sie auch für uns ein. Und das heißt, wir brauchen Gottes Macht nicht für uns zu sichern, wenn Jesus Christus für uns ist. In unserem König und Herrn Jesus Christus ist seine ganze Macht schon für uns. Und durch seinen Heiligen Geist ist er schon mitten unter uns. Er ist uns schon nah. Also vertraue dich Jesus Christus an. Vielleicht heute zum ersten Mal. Bitte ihn um Vergebung dafür, dass du ihm bis jetzt nicht vertraut hast, dich nicht ihm unterstellt hast, und sag ihm, dass du ihm nicht länger widerstehen willst, sondern dass du seine gute Macht in deinem Leben willkommen heißt. Und wenn du in letzter Zeit von ihm abgedriftet bist, dann kehr heute neu zu ihm um. Auch du kannst Jesus um Vergebung bitten, denn er vergibt gerne. Am Kreuz hat er alles dafür getan, dass wir von unserer Schuld komplett befreit werden. Du musst dich nicht zu fürchten, um zu ihm zurückzukommen. Man muss sich fürchten, wenn man sich von ihm abwendet. Also unterstell dich neu dem gütigen Herrn und Erlöser, der bessere Pläne für uns hat, als wir uns vorstellen können, der unser Leben zum Erfolg führt, durch alle Höhen und Tiefen. Gottes Macht ist für uns im Glauben an Jesus Christus. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für deine große Macht, die durch nichts übertroffen wird. Wir danken dir für deine Güte, mit der du diese Schöpfung geschaffen hast und auch uns geschaffen hast. Und wir bekennen dir, dass es uns oft schwerfällt, uns dieser Macht unterzuordnen, dass wir lieber das Leben in eigene Hände und mit der eigenen beschränkten Kraft kontrollieren möchten. Bitte vergib uns dafür. Wir danken dir für das Vorbild von Jesus Christus, der sich dir ganz unterstellt hat. Ihm hat es zu großem Lohn und zu Ehre verholfen vor dir. Ihm hast du alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und so bitten wir dich, dass du auch uns zurückführst zu ihm, wenn wir vielleicht abgedriftet sind, wenn er nicht mehr im Mittelpunkt unseres Lebens stand. Dann möchten wir uns nun bewusst zu ihm wenden, von ihm neu Vergebung erbitten und uns unter seine Macht stellen für unser Leben. In Jesu Namen. Amen.